Ja, wie schon gesagt, wir wenden uns noch ein letztes Mal dem Buch des Propheten Maleachi zu und lassen uns gleich unsere Bibeln aufschlagen in Maleachi Kapitel 3, die Verse 22 bis 24 oder auch Kapitel 4, Verse 4 bis 6 für diejenigen, die eine englische Bibel haben. Bei uns ist es bei den meisten Kapitel 3, 22 bis 24. Da heißt es: Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Mit diesen Worten beendet der Prophet Maleachi seine Botschaft und zeigt noch einmal auf, was seine Hauptanliegen waren, durch das ganze Buch hindurch. Es ist sozusagen die Schlussfolgerung, die eigentliche Lektion oder die Moral des gesamten Buches. Gleichzeitig bildet dieser Text auch das letzte geoffenbarte Wort aus dem Alten Testament, bevor Gott sich 400 Jahre lang in Schweigen hüllte. Die letzte abschließende Ermahnung an sein Bundesvolk, welches leider wie so oft seinem Gott untreu geworden war. Hier finden wir das Wesen alttestamentlicher Theologie in einer Nussschale. Es ist wie die Summierung, die Bilanz, das Fazit, der Schlussstrich einer langen Geschichte. Die Geschichte eines Volkes, welches immer und immer wieder abfiel von seinem Gott. Jahrhunderte hatte Gott Geduld. Doch nun ist erst einmal Schluss. Gott ist müde geworden mit ihm. Das sagt er in Maleachi Kapitel 2, Vers 17, wo er sagt: Ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten. Es wurde alles gesagt. Es gibt nichts mehr. Und dies ist alles, was ihr wissen müsst für die nächsten 400 Jahre. Wenn etwas deutlich wird im Buch Maleachi hier an dieser Stelle, dann ist es diese Tatsache, dass es Momente gibt im Leben einzelner oder auch ganzer Völker, wo Gott sagt: Ihr wisst Bescheid. Ab jetzt sage ich nichts mehr. Es bringt nichts weiter zu ermahnen. Es wurde alles gesagt. Und tatsächlich ist das so hier zur Zeit Maleachis. Ich habe bereits gesagt, dass wir hier in diesen Versen alttestamentliche Theologie in einer Nussschale finden. Zwei Hauptaspekte, die das ganze Alte Testament von vorne bis hinten umschließen. Mose und Elia. Oder auch das Gesetz und die Propheten. Durch Mose gab Gott sein Gesetz, auf das sich alles Weitere, was im Alten Testament geoffenbart wird, gründet und bezieht. Josua wird ermahnt, in dem Buch des Gesetzes zu studieren, Tag und Nacht. In Josua Kapitel 1, Vers 8. Die Richter riefen zurück zur Gesetzestreue. Samuel, durch den die ersten Könige in Israel eingesetzt wurden, ermahnte Saul zur Gesetzestreue. In 1. Samuel 15, Vers 22. Auch unter den Königen, wie zum Beispiel bei Josia, war die Tora, das Gesetz, die Grundlage, um umzukehren und Gott wieder die Treue zu halten. In 2. Könige 22, Vers 11. Und so geht das immer weiter. Selbst die Sprüche Salomos, die Weisheitsliteratur, verschiedene Lehrpsalmen, Weisheitspsalmen, sind nichts anderes als angewendete Tora, angewendetes Gesetz Mose. Elia wiederum ist der Repräsentant der Prophetenbewegung. In 1. Könige 18 sehen wir, wie er eine der götzendienerischsten Generationen Israels, nämlich der Dynastie des Omri, entgegentritt. Von ihm heißt es in 1. Könige 16, 25, also von Omri, Und Omri tat, was böse war in den Augen des Herrn und war schlimmer als alle, die vor ihm gewesen waren. Und sein Sohn Ahab führte sogar den Baalskult offiziell in Israel im Nordreich ein. Über ihn heißt es in 1. Könige Kapitel 16, die Verse 31 bis 33, reicht es nicht, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte, denn es geschah, dass er sogar Isabel zur Frau nahm, die Tochter Etbaals, des Königs der Zidonier, und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus Baals, das er in Samaria baute. Ahab machte auch ein Aschera-Standbild, so dass Ahab mehr tat, was den Herrn, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Jerobeam führte einen falschen Gottesdienst ein, indem er Israel zur Anbetung von zwei goldenen Kälbern führte, die angeblich Gott repräsentieren sollten, ähnlich wie die Sünde in der Wüste, in 2. Mose 32, ist hier in 1. Könige 12, Vers 28 sehen wir das. Aber Ahab ging noch einen Schritt weiter, er führte offiziell die Verehrung eines falschen Gottes ein. Er ist in des Baal. Und es kommt zum eindrücklichen Duell, sozusagen zum Showdown zwischen den 450 Baalspropheten und dem wahren Propheten Elia in 1. Könige 18. Und die Prophetenbewegung war geboren. Und das zieht sich durch bis zu Maleachi. Immer wieder rufen sie zurück zur Treue gegenüber dem, was Gott durch Mose geoffenbart hat. Auch im Neuen Testament sehen wir deutlich auf dem Berg der Verklärung, wie das Gesetz und die Propheten, welche beide auf den Tod Jesu hinwiesen, durch Mose und Elia vertreten werden, in Matthäus 17, Vers 3. Und Maleachis Fokus war also hier auf diesen beiden Elementen. Das Gesetz, welches die Grundlage bildete, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, und die Propheten, die Konsequenzen ankündigten, wenn man nicht gehorcht, und die Errettung derer, die Buße tun würden. Genau das ist es, was Maleachi nun am Ende seiner Botschaft tut. Er erinnert, er ermahnt sein Volk an diese beiden Tatsachen. Er beendet seinen Frage-Antwort-Stil, wie wir ihn bis jetzt gekannt haben, und kommt auf den Punkt. Alle seine Ausführungen laufen darauf hinaus. Gedenket des Gesetzes Mose und schaut auf das Ende. Wenn Elia kommen wird, um zu warnen, bevor das Gericht endgültig eintreffen wird. Nach all den Warnungen vor den gegenwärtigen Gesetzesverstößen, nach all den Warnungen vor dem kommenden Tag des Herrn, diese Zeitspanne, in der Gott seinen Zorn ausschüttet, wir haben das in der letzten Predigt sehr ausführlich angeschaut, in den Versen 19 bis 21, gibt es nur noch eines zu sagen jetzt. Schau zurück an den Anfang, auf die Grundlage, auf der ihr steht, das Gesetz Mose. Und schaut nach vorn, auf das, was Gott über euch bringen wird, wenn ihr nicht auf seinen Propheten hört, den er als Vorboten schicken wird. Schaut zurück, das Gesetz. Schaut nach vorn, die Propheten. Schaut zurück, was war, und schaut nach vorn, was sein wird. Das ist die Botschaft dieses Textes hier. Aber was war denn der Grund dafür? Warum musste das Volk Israel dermaßen erinnert werden? Weil sie genau diese beiden Punkte völlig vergessen hatten. Sie brachen das Gesetz Mose an allen Ecken und Enden. Und sie fürchteten sich nicht vor dem Tag des Herrn. Oder hatten eine ganz falsche Vorstellung davon, was dieser Tag bringen würde. Durch falsche messianische Erwartungen und Enttäuschung stellte sich nach einer wundersamen Wiederkunft aus dem babylonischen Exil und einer Wiederbelebung der Theokratie Israels eine geistliche Gleichgültigkeit ein. Man erwartete, nachdem der Tempel wieder erbaut war, Reformen durchgeführt und die Stadtmauer wieder stand, alles nachzulesen in den Büchern Esra und Nehemia, dass der lange versprochene Messias-König kommen würde und sein Friedensreich auf der Erde aufrichten würde, genauso wie es die Propheten versprochen haben, zum Beispiel in Sacharja 14, Vers 9. Denn sie waren immer noch unter Fremdherrschaft. Und deshalb erwarteten sie Befreiung. Das versprochene messianische Königreich. Aber nichts dergleichen geschah. Und so wurde das Volk und die Priester gleichgültig. Und nachdem sie gleichgültig waren, wurden sie fordernd gegenüber Gott. Und ja, sogar am Ende sarkastisch. Und das Gesetz Mose geriet natürlich in Vergessenheit. Und sehr oft nimmt Maleachi Bezug auf die Art und Weise, wie die Israeliten das Gesetz Mose gebrochen haben. Schaut euch das mal an hier in Maleachi, Kapitel 1, Vers 7. Man brachte zum Beispiel die Opfer nicht mehr gemäß dem Gesetz Mose dar. Durch ihre Untreue missachteten die Priester Gottes Bund mit Levi, in Kapitel 2, Vers 4, aus 4. Mose 3, 44 und 4. Mose 18, Vers 8 und folgende. Und deshalb die Aufforderung, gedenket des Gesetzes Mose. Sie missachteten das Gesetz, auch indem sie es nicht lehrten, in Vers 7. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren, und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen. Sollte so sein, war aber nicht der Fall. Auch kamen viele dadurch zu Fall, dass das Gesetz falsch gelehrt wurde, in Vers 8. Ihr aber seid vom Weg abgewichen, ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Und sie wenden das Gesetz auch falsch an, nämlich parteiisch, Kapitel 2, Vers 9. Sondern bei der Anwendung des Gesetzes die Person anseht, heißt es da am Ende. Was kann man da noch anderes sagen als Gedenk des Gesetzes Mose? Aber nicht nur die Priester, sondern auch das Volk brach Gott die Treue. In Kapitel 2, Vers 10 heißt es, warum sind wir denn so treulos einer gegen den anderen und entweihen den Bund unserer Väter? Sie ließen sich von ihren eigenen Frauen scheiden und heirateten wörtlich die Tochter eines fremden Gottes, heidnische Frauen, die durch ihren Götzendienst womöglich die Israeliten auch zu diesem verführten. Was auch vom Gesetz Mose ausdrücklich verboten wurde. 5. Mose, Kapitel 7, Verse 1 bis 4. Und von Scheidung ganz zu schweigen. Gott sagt ausdrücklich, dass er die Ehescheidung hasst und dass man sich verunreinigt, wie man sich sein Gewand besudeln würde, in Kapitel 2, Vers 16. Der Bote, den er sendet, wird der Bote des Bundes sein, der Herr selbst, in Kapitel 3, Vers 1, auch hier, der Bund, welcher Bund? Das Gesetz Mose, nämlich der Maßstab, nach dem er richten wird, ist ebenfalls das Gesetz Mose, in Kapitel 3, Vers 5. Und ich werde mich euch nahen zum Gericht. Schneller Zeuge werde ich sein gegen die Zauberer, Ehebrecher, Meineidigen und so weiter und so weiter. Alles Dinge, die vom Gesetz Mose ausdrücklich verboten werden. Was kann man da noch sagen als Gedenke des Gesetzes Mose? In Vers 7, Kapitel 3, sagt er ihnen, dass sie von seinen Satzungen abgewichen sind seit den Tagen ihrer Väter. Schon wieder eine Erinnerung. Die Tage der Väter, in denen sie das Gesetz bekommen haben und die Satzungen. Die Zehnten und Abgaben wurden auch nicht mehr abgegeben, obwohl dies auch vom Gesetz vorgeschrieben war. 3. Mose 27, Vers 30, 4. Mose 18, Vers 8 und folgende. Und letztlich verdrehen sie auch noch die Tatsachen, indem sie Gott Ungerechtigkeit, Kapitel 2, Vers 17, Untreue, Kapitel 3, Vers 14, und Lieblosigkeit, in Kapitel 1, Vers 2 vorwerfen. Du liebst uns nicht, du bist nicht gerecht. Und auf dich kann man sich nicht verlassen, sagen sie. Obwohl das Gegenteil durch Mose offenbar wurde. In 2. Mose 34, Verse 6 und 7 heißt es, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn, Treue, gerecht. Was will man da noch sagen als geht zurück zum Gesetz Mose, lest es nach. Aber auch der zweite Hauptaspekt, der Tag des Herrn, der durch seinen Vorläufer Elia angekündigt wird, diesem gesamten Buch Maleachi vertreten, ist ein Hauptthema, es dominiert. Die Israeliten wünschten sich ein Gericht herbei über ihre heidnischen Nachbarn oder über die offensichtlich gottlosen Volksgenossen, die Selbstgerechten, die ja gesagt haben, wir tun unsere Pflicht, obwohl sie selber nicht bereit waren dafür. Sehen wir Maleachi 3, Vers 2. Sie hielten sich selbst für überaus gerecht, so dass sie sogar Gott kritisierten und die Gottlosen beneideten. Sehen wir in Kapitel 3, Vers 15. Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, die stehen aufrecht. Und wir sind ja so gerecht. Wir bringen ja alle Opfer. Wir machen ja alle Rituale. Wir machen ja alles, was du willst. Aber denen geht es besser. Sarkasmus. Die beneideten die Gottlosen. Gedenkt des kommenden Tages des Herrn, war die Antwort. Das zweite große Thema in diesem Buch und auch der zweite Hauptaspekt in der Schlussermahnung des Propheten. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und dieser Tag des Herrn bringt aber nicht nur Gericht über die Gottlosen, sondern auch Heilung und Wiederherstellung, das haben wir letztes Mal auch gesehen, und Freude für diejenigen, die Gott wahrhaftig treu sind oder noch Buße tun würden. Es heißt hier bevor der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, bevor. Es kommt noch eine letzte Warnung vor dem endgültigen Gericht. In der Hoffnung, dass, wer auf diesen Propheten hört, gerettet wird. Gedenke des Gesetzes und tut Buße, damit ihr dem kommenden Tag des Gerichts entrinnt und auf den Propheten hört, der kommt. Das ist im Wesentlichen das, was hier gesagt wird. Das Gesetz und die kommende Erlösung und Bewahrung vor dem Gericht. Diese beiden Ermahnungen hier bilden, also, und das ist unser Thema heute, zwei abschließende Ermahnungen an ein abgefallenes Volk. Zwei abschließende Ermahnungen an ein abgefallenes Volk. Zwei Ermahnungen, zwei Aspekte, die der Prophet immer wieder betont durch das gesamte Buch. Und deshalb haben wir jetzt diese kleine Chat-Tour gemacht, damit ihr das sehen könnt. Die gedankliche Richtung, die Stoßrichtung des Propheten ist immer wieder, sind immer wieder diese beiden Punkte. Der Bund am Sinai und das kommende Gericht, vor dem es aber eine Rettung gibt, wenn man dem Bund treu bleibt oder Buße tut und zur Treue zurückkehrt. Diese zwei abschließenden Ermahnungen sind, erstens, gedenkt des geoffenbarten Gesetzes, die erste Ermahnung, und die zweite ist, gedenkt der kommenden Erlösung. Gedenkt des geoffenbarten Gesetzes, gedenkt der kommenden Erlösung. Lass uns das im Einzelnen anschauen. Die erste Ermahnung ist also, gedenkt des geoffenbarten Gesetzes. Wir lesen Vers 22 in Maleachi 3 nochmal. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Die Botschaft hier ist sehr geradlinig und einfach zu verstehen. Gedenkt des Gesetzes Moses, das ist Imperativ, Befehlsform, gedenkt, tut es. Und das Verb gedenkt bedeutet so viel wie sich aktiv an etwas erinnern und dementsprechend handeln. Sachar. Ja? Es ist nicht einfach nur so ein Nachdenken, sondern das ist daran denken und es tun. Die substantivierte Form davon haben wir schon in 3 Vers 16 gesehen, in dem Gedenkbuch oder Buch der Erinnerung wird es auch übersetzt. Das ist dasselbe gemeint. Gott wird sich aktiv an diese Gottesfürchtigen erinnern und sie schonen. Er wird etwas tun für sie. und er sich an sie erinnert. Also nicht einfach nur so ein Erinnern, ah ja, du warst auch noch da, ja, dich kenne ich auch noch irgendwo, ja, sondern aktiv. Und ein gutes Beispiel dafür finden wir in 4. Mose 15, Vers 39, wo es heißt, und die Quaste, da ging es um diese Quaste, soll euch dazu dienen, dass ihr bei ihrem Anblick an alle Gebote des Herrn denkt und sie befolgt. Dass ihr nicht den Trieben eures Herzens nachgeht und euren Augen, denen ihr nachhurt. Das war das Ziel. Gedenken, um es zu tun. Es ist ein letzter Aufruf zurück zum Gesetz Gottes, zur Torah. Das steht hier im Hebräischen wörtlich. Wahrer, echter, hingegebener Gehorsam und nicht nur ein vorgetäuschter, geheuchelter, wie dies zu der Zeit geschah. Gott erinnert sein Volk an die Ereignisse in der Wüste, als er ihnen durch Mose das Gesetz gab. Es heißt hier, meines Knechtes, wörtlich mein Sklave, mein Diener, sogar Anbeter. Mose war treu und gehorsam gewesen. Er war ein Vorbild für das, was Gott nun von der Generation Maleachis erwartete. Auch war dieses Gesetz nicht Moses Idee, was ihm ja auch immer wieder vorgeworfen wurde in der Wüste, sondern Gott machte sehr deutlich, dass er es durch seinen Knecht Mose geboten hatte. Es war Gottes Gesetz, Gottes Idee. Und das auf dem Horeb, was ich ihm auf dem Horeb geboten habe, heißt es hier. Das ist der Berg Sinai in der Wüste, wo die Israeliten die furchterregenden Erscheinungen erlebten und Gott zu ihnen aus dem Gewittersturm sprach. Dinge, die sicherlich auch immer wieder überliefert wurden. 2. Mose 20, Vers 18 bis 19 heißt es, und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von Ferne und es sprach zu Mose, rede du mit uns, wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Das sollte ihnen in Erinnerung gerufen werden. Das sollte ihnen in den Sinn kommen. Wenn er sagt, das Gesetz Mose, das ich ihnen am Horeb gegeben habe, dieses Ereignis, dieser mächtige Gott, der aus dem Gewittersturm vom rauchenden Berg hinunter zum Volk spricht und das Volk sagt, bitte, bitte, red nicht mehr mit uns. Wir wollen durch Mose hören. Dieser mächtige Gott fordert nun Israel nochmal, ein letztes Mal zur Buße auf. Und deshalb steht hier weiter, für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Er hat es befohlen, aufgetragen oder geboten. Es ist gültig für ganz Israel. Es gibt keine Option hier. Es ist ein allgemein autoritativer Maßstab für alle. Und das sind die Satzungen und Rechte, heißt es hier im Text. Manche Übersetzungen sagen auch Rechtsbestimmungen, Gebote, Rechte, Verordnungen. Diese beiden Worte sind fast Synonyme und stehen einfach für den Inhalt des Gesetzes. Was ist da drin in dem Gesetz? Satzungen und Rechte. Das erste, Chukim, bedeutet so viel wie Regeln. Es wird von einem Wort abgeleitet, was eingraviert, eingemeißelt oder auch Vorschrift, Edikt bedeutet. Es sind eben, wir würden sagen auf Deutsch, in Stein gemeißelte Gesetze. Vorschriften, die absolute Gültigkeit haben. Das zweite Wort, Mishpatim, bedeutet Urteile. Dieser Ausdruck kommt mehr aus dem forensischen Sprachgebrauch, wie ein Urteil vor Gericht. Und die Lebensregeln und die Urteile Gottes, die er in seinem Gesetz festgelegt hat. Sie geben uns den Maßstab, nach dem wir leben sollen. Und sie geben uns die Urteile, gemäß dem wir urteilen können, was gut und böse, was richtig oder falsch, was schlecht oder recht ist. Und auch heute noch ist das eine der wichtigsten Aufforderungen, wenn wir als Gemeinde treu sein wollen. Der Kommentator Matthew Henry schreibt dazu Folgendes. Wir brauchen nicht zu murren und uns nach Visionen und Offenbarungen auszustrecken, solange wir das geschriebene Wort und den kompletten Kanon der Schrift als unseren Leitfaden haben. Dies ist das völlig gewisse prophetische Wort und der Prüfstein, durch den wir die Geister prüfen können. Auch wenn wir keine Propheten haben, solange wir unsere Bibeln haben, können wir unsere Gemeinschaft mit Gott aufrechterhalten und uns in seinen Wegen bewahren. Zitat Ende. Oh, wie dringend nötig ist dieser Aufruf auch an uns heute. Wie aktuell ist das, wäre das in unserem heutigen Evangelikalismus? Zurück zur Schrift. Wir haben nicht nur das Gesetz und die Propheten, nicht nur das Alte Testament, nein, wir haben den gesamten Ratschluss Gottes. Und das reicht auch. Wir brauchen nicht mehr. Wir brauchen keine weiteren Offenbarungen. Das Wort Gottes ist vollkommen und abgeschlossen. Gegen Ende des Neuen Testaments wird das sehr, sehr deutlich. Überall wird gewarnt vor falschen Lehren und falschen Propheten, die kommen werden in die Gemeinden, um Jünger hinter sich abzuziehen. Der einzige Maßstab, sich vor diesen Angriffen zu schützen, ist die Schrift. Paulus schreibt an Timotheus in 2. Timotheus 3, Vers 14 und 15, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst. Paulus schreibt an Titus, dass ein treuer Ältester jemand sein muss, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es in der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Und schließlich Petrus schreibt von dem völlig gewissen prophetischen Wort, was im Zusammenhang ebenfalls die Schrift ist, auf das wir achten sollen, als auf ein Licht in der Dunkelheit. In 2. Petrus 1, 19. Und auch der Apostel Johannes macht deutlich, dass nur die apostolische Tradition, das, was die Apostel überliefert haben, die Schrift, den ultimativen Prüfstein darstellt, mit dem wir die Geister, welche durch die falschen Propheten reden, prüfen. Gemäß 1. Johannes 4, Vers 6. Und schließlich schreibt Judas in Judas 3, und diesen Vers haben wir heute Morgen schon angeschaut, das passt sehr gut, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Der Glaube, der gesamte Lehrkörper der Schrift, ist uns ein für allemal überliefert. Und dafür gilt es nun zu kämpfen, sagt Judas. Diese Wahrheit müssen wir nun verteidigen. Sie ist aber nicht nur unser Prüfstein, um Urteile, Mishpatim, zu fällen. Sie enthält auch Lebensregeln, Chukim, für uns als Christen. Johannes schreibt in 1. Johannes 2, Vers 3, und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Woran erkennen wir als einen wahren Christen? An seinem Gehorsam. Und zwar an seinem Gehorsam gegenüber den Geboten, die uns in der Heiligen Schrift überliefert sind. Es ist eigentlich traurig und beschämend. Es ist wirklich und erschreckend, dass man das heute gegenüber der allgemeinen Christenheit betonen muss neu. Dass wir solche Dinge herausstreichen müssen. Nur ein gehorsamer Christ ist ein echter Christ. Nur ein Christ, der die Schrift liebt, ist ein echter Christ. Das müssen wir betonen. Und deshalb predigen und lehren wir die Schrift. Deshalb machen wir kein Theater oder Unterhaltung, weil das die Menschen nicht verändert. Nur das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und verändert die Menschen, Hebräer 4, Vers 12. Und deshalb erwarten wir als Gemeinde, dass jeder, der hier hereinkommt, auch belehrt, ermahnt und verändert werden will. Und nicht in erster Linie unterhalten, verhätschelt und verwöhnt werden will. Das ist nicht unser Ziel. Das ist mir in letzter Zeit wirklich bewusst geworden, auch nachdem ich dieses Buch studiert habe. Jeder von uns, jeder von euch ist freiwillig hier. Es muss niemand kommen. Wir werden nicht gezwungen, oder? Wir sind keine Sekte. Wir üben keinen Druck aus. Es muss niemand kommen. Und wer sein eigenes Leben leben will und sich nicht sagen lassen will, wie er zu leben hat, von der Schrift her, sich nicht unterordnen will unter das Wort, soll lieber nicht mehr kommen. Wir tun das, was wir tun, für den Herrn und nicht für Menschen. Kolosser 3, 23. Was sagte Jesus zu seinen Jüngern, als viele andere seine Rede als hart empfanden und gegangen waren in Johannes Kapitel 6? Was fragt er sie? Was fragt Jesus seine Jünger da? Oh, bitte, bitte, lass mich nicht allein. Ja, fragt er sie das? Oder vielleicht, naja, das habe ich nicht so gemeint. Ja. Nein, Johannes 6, Vers 67 lesen wir, da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Da ist die Tür, sagte er. Es muss keiner bleiben, ich zwinge niemanden. Jesus war nicht auf Marketing und Lockmethoden aus. Und warum war es so? Er will keine halbherzigen Nachfolger haben. Er will Soldaten, Kämpfer, hingegebene Menschen. Und was sagt Petrus als Antwort in Johannes 6, Vers 68? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Nur du. Du bist der Einzige, der uns das geben kann. Und diese Worte sind für uns heute hier drin aufgeschrieben, in der Bibel. Und wenn jemand auf diese Worte nicht hören will, dann habe ich ihm auch nichts mehr zu sagen. Dann gibt es nichts mehr zu sagen. Es ist alles gesagt. Es bringt nichts zu heucheln, es bringt nichts nur Christ zu spielen, so wie die Israeliten zur Zeit Maleachis Volk Gottes gespielt haben. Ihre Rituale, ihre Opfer, sogar ihre Trauerrituale, mit denen sie Buße vortäuschten, nützen überhaupt nichts. Weil sie nicht gehorsam waren gegenüber dem Wort Gottes, gegenüber dem Gesetz Mose. In Maleachi 1, Vers 10 heißt es, es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Herrscher, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Kann man es noch deutlicher machen? Ich glaube nicht. In Kapitel 2, Vers 13 sagt er sogar, und zum anderen tut ihr auch das, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, so dass er sich nicht mehr zur Opfergabe wenden und sie nicht mit Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Moment mal, warum nimmt er das jetzt nicht an? Jetzt kommen sie doch mit Tränen und Weinen. Warum nahm der Herr das Opfer nicht an? Weil sie die Treue zu ihren Frauen gebrochen hatten. Sie lebten in Sünde, sie waren ungehorsam. Und deshalb gefiel es Gott nicht. Da können wir noch so viel weinen. Können auch so viel schreien, beten, lesen, was auch immer. Das ist also die erste abschließende Ermahnung an das Volk Gottes, an dieses abgefahrene Volk. Gedenkt des geoffenbarten Gesetzes. Zurück zur Schrift. Aber wir finden noch eine zweite hier. Das ist noch nicht alles. Die zweite ist, gedenkt der kommenden Erlösung. Gedenkt der kommenden Erlösung. Vers 23 und 24, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Nun, vielleicht könnt ihr euch erinnern, die zynische Behauptung wurde in den Raum gestellt, dass es umsonst sei, Gott zu dienen. In Kapitel 3 und Vers 14 war das der Fall. Und widerlegt wurde diese Behauptung durch die Tatsache eines kommenden Gerichts. Dem Tag des Herrn, Kapitel 3, Vers 19. An dem man dann deutlich wieder einen Unterschied sehen wird zwischen dem Gottlosen und dem Gerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Nun wird aber auf die Chance hingewiesen, dass es immer noch eine Möglichkeit zur Umkehr gibt. Der Elia, der kommen soll, der soll sie darauf vorbereiten, bevor der Tag des Herrn kommt. Siehe, hine im Hebräischen, passt auf, horcht auf. Dieser Ausdruck soll Aufmerksamkeit erwecken. Guckt mal, Achtung, ich selber sende euch den Propheten Elia. Das Pronomen ich hier ist emphatisch im Hebräischen, also betonend. In Hebräisch würde das Verb alleine reichen, das bedeutet schon, ich werde senden. Aber mit der Betonung hier, so sagt ein Kommentator auch zusammen, wird ein sogenannter Futurum Instans gebraucht. Eine Art des unmittelbar Bevorstehen. Also es kommt plötzlich, es kommt. Seid auf der Hut. Er wird kommen. Und wenn wird er senden? Was heißt es hier? Elia, der Prophet. Nun, es kommt natürlich die Frage, wer ist nun dieser Elia? Und wie ich bereits in einer vorangegangenen Botschaft erwähnte, wird natürlich darüber diskutiert. Ist es Elia, historischer Elia, Johannes der Täufer oder ein anderer Elia-ähnlicher Prophet in ferner Zukunft? Nun, wenn wir uns Johannes den Täufer anschauen, er hatte einen ähnlichen Dienst wie Elia. Wir finden Parallelen dazu. Zum Beispiel heißt es über ihn, dass er im Geist und in der Kraft Elias kam. In Lukas 1, Vers 17. Auch trugen interessanterweise beide Kleider aus Kamelhaaren und hatten einen ledernen Gürtel, wenn man 2. Könige 1, 8 und Matthäus 3, 4 vergleicht. Johannes Dienst brachte ihn ebenso in Konflikt mit der sündigen Regierung, wie das bei Elia der Fall war. In 1. Könige 19 und verglichen mit Markus 6, Vers 17 und 19. Aber dennoch stritt Johannes ab, Elia zu sein. Das sehen wir in Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 21. Johannes stritt es ab. Und auch nach der Verklärung spricht Jesus noch von einem zukünftigen Elia. Wir wollen nun kurz diese Passage aufschlagen in Matthäus 17. Ich möchte euch mal bitten, da hinzugehen. Matthäus Kapitel 17. Ab Vers 10. Matthäus Kapitel 17, Vers 10 heißt es, und seine Jünger fragten ihn und sprachen, warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse, bevor der Messias kommt? Das bezog sich sicherlich auf die Prophetie hier aus Maleachi. Bevor der Herr kommt, bevor der Tag des Herrn kommt, kommt Elia. Man erwartete, dass Elia kommen würde und den Weg bereit machen würde für den Messias. Und dann heißt es weiter in Vers 11 in Matthäus 17, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt freilich zuvor und wird alles wiederherstellen. Elia wird kommen und alles wiederherstellen. Aber ist das zur Zeit von Jesu erstem Kommen geschehen? Hat er alles wiederhergestellt? Leider nicht. Das Gegenteil ist der Fall. In Matthäus 10, Vers 34 lesen wir, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, sagt Jesus hier. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater, die Tochter mit ihrer Mutter, die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Weil die einen das Evangelium annehmen, die anderen nicht. Es wird zu Streitereien kommen. Familien werden gespalten werden durch die Wahrheit, durch das Schwert. Das Gegenteil war der Fall. Diese Wiederherstellung aber ist übrigens die Bedeutung von Maleachi 3,24. Jetzt müssen wir kurz zurückkehren zu Maleachi. In Maleachi 3,24 heißt es, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Steht da. Zuwenden, das hebräische Wort Schuv hier mit zuwenden, besser wäre umkehren, wie das die Elberfelder übersetzt. Welches beispielsweise auch in Maleachi 3, Vers 7 verwendet wird, um auf Buße hinzuweisen. Es geht um eine Buße hier. Sie werden Buße tun. In Maleachi 3, 24 geht es nicht darum, dass es zu einem Frieden innerhalb von Familien kommt, da ja durch Mischehen Familien auseinandergerissen wurden. Nein, wir dürfen nicht vergessen, der Fokus ist die Zukunft. Es geht um den Tag des Herrn hier. Es wird von einer nationalen Buße gesprochen. Dass die Israeliten wieder mit den Herzen der Väter wie Abraham oder Mose sozusagen in Einklang gebracht werden. Ja? Die Kinder, das ist die Generation, und die Väter, das sind die Urväter, an die Maleachi sie immer wieder erinnern muss. Muss ich wieder sagen, den Bund der Väter habt ihr gebrochen. Und eure Herzen werden sich wieder in Einklang befinden mit diesen Vätern, die treu waren. Abraham oder Mose. Es geht hier in diesem Wort gemäß dem Kommentator Verhoef um die Bundesbeziehung der Israeliten, zu der sie umkehren werden. Und das wissen wir, das war der Ruf. Gedenkt des Gesetzes Mose, kehrt um zur Bundesbeziehung, die ihr durch eure Väter bekommen habt. Und das muss die versprochene Wiederherstellung und Errettung aller zu dem Zeitpunkt von Jesu Wiederkunft noch lebenden Israeliten sein. In Zacharia 12, Vers 10. Es gibt keine andere Möglichkeit. Lasst mich euch daran erinnern, dass der Fokus hier im gesamten Abschnitt, also ab Vers 1 im Kapitel 3, eigentlich dass die Ereignisse um das zweite Kommen Christi sind. Ja? Das haben wir angeschaut, sehr ausführlich. Ihr müsst halt die letzte Predigt nochmal anhören über Verse 19 bis 21. sein Kommen zum Gericht nicht in Demut und Gnade, wie beim ersten Mal. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Der Tag des Herrn bezieht sich in erster Linie auf ein eschatologisches, also endzeitliches Ereignis. Wenn der Herr kommt, um seinen Überrest zu reinigen, das haben wir in Kapitel 3, Vers 4, Vers 16 und Vers 20 gesehen, in Malachi, oder auch die übrigen, über die übrigen Gericht zu halten, wie zum Beispiel in 3, Vers 5 und auch 3, Vers 19. Es zieht sich durch. Es wird wiederholt, diese Gedanken, in Kapitel 3. Das sind eindeutig die Ereignisse um das zweite Kommen Christi in Herrlichkeit vor dem tausendjährigen Reich, in Offenbarung 19, Sacharja 12 oder Sacharja 14. Nur dann werden all diese Dinge in Erfüllung gehen können. Nur dann wird tatsächlich alles wiederhergestellt. Die Väter werden auferstehen, die Kinder, die zu dem Zeitpunkt noch leben, Israeliten, mit ihnen zusammen im tausendjährigen Friedensreich sein. Das ist die Auferstehung der alttestamentlichen Heiligen. Nur so kann sich diese Prophetie wörtlich erfüllen. Und nun zurück zu Matthäus 17. Wir machen heute ein bisschen Bibellettern, ich weiß, aber Matthäus 17, wir müssen noch einen Vers anschauen, und zwar ist das der Vers 12. Wenn ihr jetzt dieses Hintergrundwissen mal im Hinterkopf behaltet. Ich sage euch aber, sagt Jesus, dass Elia schon gekommen ist. Und sie haben ihn nicht anerkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden müssen. Sie, in diesem Text hier, das sind die Juden zur Zeit Jesu, also zu seinem ersten Kommen, haben den Elia oder Elia-ähnlichen Propheten ihrer Zeit abgelehnt. Das ist, was er sagt. Er kam, aber sie haben ihn abgelehnt. Wenn sie geglaubt hätten, so wäre das für sie die Erfüllung der Elia-Prophetie aus Malachi gewesen. Dem war aber nicht so. Und deshalb steht die Erfüllung dieser Prophetie noch aus. Viele Gelehrte gehen davon aus, dass es sich womöglich um einen der zwei Zeugen in Offenbarung 11 handelt, dass es sich da um Mose und Elia handelt, aber das kann man natürlich nicht so dogmatisch sicher sagen. Ist gut möglich, es gibt viele Dinge, die dafür sprechen. Man kann erkennen, dass diese beiden Zeugen zum Beispiel ähnliche Wunder tun wie Mose und Elia, zum Beispiel Wasser wird zu Blut, Regen wird verhindert, es kommt eine Trockenzeit, Plagen kommen über die Erde in Offenbarung 11, Vers 6. Jedenfalls handelt es sich also um einen Elia-ähnlichen Propheten oder sogar Elia selbst in der ferneren Zukunft. Denn dieser Elia kommt hier, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Heißt es in Vers 23, in Malachi 3. Also unmittelbar vor dem großen Gericht. Und was wird er tun? Das haben wir gelesen. Er wird das Herz der Väter, den Kindern, das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Das habe ich nun bereits erklärt. Er wird zur Buße aufrufen. Und die Herzen der ungehorsamen Kinder Israels werden sich wieder der Bundesbeziehung zuwenden, die Gott mit ihren Vätern geschlossen hat. Die Herzen im Hebräischen stehen für den gesamten inneren Menschen. Die ungläubige Generation von Israeliten, die zur Zeit von Jesu Wiederkunft noch auf der Erde lebt, wird ein neues Herz bekommen und deshalb Buße tun. In Hesekiel 36, Vers 26 können wir das nachlesen. Und so werden sie mit der Herzenshaltung ihrer Vorväter wieder in Einklang gebracht, die sich zur Treue gegenüber dem Bund oder die sich durch Treue gegenüber dem Bund auszeichnen. Und dieser Vergleich stimmt auch mit der Argumentation Malachis als gesamtes Buch überein. Er vergleicht zum Beispiel die Priester mit ihren Vorvätern, Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Oder auch die Opfer mit denen aus der grauen Vorzeit, in Kapitel 3, Vers 4. Also erinnert sie daran, dass es eine Zeit gab oder dass es Zeiten gab, in denen sie treu war. Und dass er sich wünscht, dass sie zu diesen Zeiten der Vorväter in ihrem Herzen zurückkehren würden. Dieselbe Haltung, dieselbe Einstellung, derselbe Glaube. Der Wiederherstellungsgedanke passt auch gut in den Kontext und stimmt auch mit der Beschreibung der Gerechten in 3 Vers 20 überein, die auch Heilung, was so viel wie Wiederherstellung bedeutet, erfahren werden. Das haben wir letztes Mal auch gesehen. Diese Buße wird also vor dem kommenden Gericht bewahren. Und deshalb heißt es am Ende von Vers 24, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Und das Wort Bann, Cherem, wird in Josua 6, Vers 17 verwendet, um etwas zu beschreiben, was zur Vernichtung bestimmt war. Die Stadt Jericho nämlich. Und sie musste mit Haut und Haaren, Frauen und Kindern getötet werden. Die ESV-Übersetzung, English Standard Version, sagt sogar Anordnung zur völligen Vernichtung. Das ist die Übersetzung von Cherem. Die Menge-Übersetzung spricht von Bannfluch und setzt dabei in Klammern dazu, dem Untergang preisgebe. In der prophetischen Literatur wird dieses Wort auch so verwendet, eine Metapher, ein Bild für völlige, totale Vernichtung. In Jeremia 25, Vers 9 heißt es, siehe, so sende ich nach allen Geschlechtern des Nordens und hole sie herbei, sende zu meinem Knecht Nebukadnezar, dem König von Babel, und lasse sie kommen über dieses Land und über seine Bewohner und über all diese Völker ringsum, und ich will sie dem Bann preisgeben und sie zum Entsetzen und zum Gespött und zum ewigen Trümmerhaufen machen. Das ist der Gedanke hier. Auch das passt wiederum zur Beschreibung der Gottlosen am Tag des Herrn in Malachi 3, Vers 19, wo nämlich weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Totale Vernichtung. Da ist auch dieser Gedanke enthalten. Er sagt aber hier in Vers 24, damit ich nicht das tun muss. Durch den Dienst der zwei Zeugen in Offenbarung 11 werden sicherlich viele auch zur Buße finden. Gott zeigt dadurch seine Gnade, seinen Willen, immer und immer wieder vor dem kommenden Gericht zu warnen, damit jedermann Raum zur Buße habe. 2. Petrus 3, Vers 9. Wenn diese Wiederherstellung nicht stattfinden würde, dann würde der Herr die Erde in ein einziges Brandopfer verwandeln und vernichten. Aber, dem Herrn sei Dank, es wird einen Überrest geben, wie es ihn immer gegeben hat, in allen Generationen. Und dieser Überrest zu dem Zeitpunkt wird mit ihm ins tausendjährige Reich eingehen. Und es werden noch mindestens 1000 Jahre vergehen, bis er die Elemente mit Krachen zerschmelzen lassen wird, wie das 2. Petrus 3, Vers 10 beschreibt. Das ist also der Punkt hier. Malachi 3, 19 bis 21 wird der Tag des Herrn beschrieben als ein Tag des Gerichts über die Gottlosen und ein Tag des Heils für die Gerechten. Aber hier in den Versen 23, 24 wird angedeutet, dass es auch für andere noch eine Hoffnung gibt. Es ist noch nicht vorbei jetzt. Dieser Tag ist noch nicht da. Wer auf den kommenden Propheten hört und Buße tut, wird gerettet. Die Generation beim ersten Kommen, Christi, hat es verpasst. Sie haben ihn abgelehnt. Und deshalb kam ein Vorgeschmack dieses Banns über sie, als 70 nach Christus die Römer Jerusalem vernichteten. Die Generation zur Zeit Jesu Wiederkunft wird von Gott souverän errettet werden, wenn er auf dem Ölberg wiederkommen wird. Aber wie sieht es mit uns aus? Wie steht es mit uns? Hören wir auf den Propheten oder auf die Propheten, die Jesu kommen voraussagten und auch uns heute noch zur Buße aufrufen? Gedenkt der kommenden Erlösung ist die zweite Ermahnung an ein abgefallenes Volk. Es gibt immer noch Hoffnung, wenn wir Buße tun. Und ansonsten, sagt Gott, kommt das Gericht. Also auch der Blick nach vorn, der Blick auf die kommende Erlösung, muss heute wieder neu in den Gemeinden aufleben. Wir sind viel zu irdisch gesinnt, drehen uns um unsere eigenen Bedürfnisse, um unsere eigenen Wünsche, Ideen. Der Mensch steht heute im Zentrum, in vielen Gemeinden leider, und nicht Gott. Und deshalb geht es um seine Bedürfnisse, seine Wünsche, seine Ideen. Aber die Botschaft muss wieder lauten, tut Buße, damit ihr nicht mit dem Bann geschlagen werdet. Was ist das für eine Botschaft? In einer postmodernen Gesellschaft, der niemand mehr sowas hören will, müssen wir genau das verkündigen. Genau das hat nämlich der erste Elia getan. Und glaubt mir, er war genauso unbeliebt, wie wenn wir heute diese Dinge verkündigen. Genauso unbeliebt. Hört euch seinen Aufruf an, an diejenigen, die glauben, durch bloße Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder Abstammung gerettet zu sein. Lukas 3. Lukas 3. Können wir gerne mal aufschlagen. Lukas Kapitel 3. Da sehen wir den ersten Elia-ähnlichen Propheten, wie er zu seiner Generation spricht. Da heißt es in Lukas 3 und Vers 7, er sprach nun zu der Volksmenge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Und jetzt haltet euch bitte fest, jetzt kommt die Einleitung zu seiner Predigt. Schlangenbrut. Also, ich würde mir echt überlegen, eine Predigt je so zu beginnen, aber Johannes tat es. Und er hatte recht in der Situation. Schlangenbrut. Und jetzt geht's weiter. Wer hat euch unterwiesen, den kommenden Zorn zu entfliehen? Es folgt die Drohung mit der Hölle. Mann, wenn ich mir das heute vorstelle, wo man sagt, du musst möglichst viel von Liebe reden und möglichst nicht von der Hölle. Und Johannes kommt und sagt, Schlangenbrut, wer hat euch unterwiesen? Wer hat euch gesagt, dass ihr davonkommt? Wer hat euch gesagt, dass ihr entfliehen werdet? Wie kommt ihr auf die Idee? Und was waren diese Ideen? Nun, in Vers 8, überspringen wir mal den ersten Satz und lesen Folgendes. Und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Sie haben geglaubt, bloß weil sie von Abraham abstammen, seien sie gerettet. Bloß weil wir in die Kirche gehen, sind wir logischerweise Christen. Bloß weil wir irgendein Bekenntnis abgelegt haben, sind wir Christen. Das kann man heute genauso anwenden. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Vers 9. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Bloße Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder Abstammung wird uns nicht helfen. Wer nicht Buße tut, wird abgehauen und ins Feuer geworfen, sagt Johannes. Und die Absicht dahinter ist der erste Satz in Vers 8, deshalb habe ich den übersprungen. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Bringt Früchte, die der Buße würdig sind. Wahre Buße zeigt sich in Werken, in Taten und nicht im bloßen Bekenntnis. Und schließlich wies er auf die einzige Lösung des Problems hin. Der Erlöser. Nur er kann uns von unserer Sünde befreien. Er sagt in Vers 16, nach mir kommt einer, dessen ich nicht würdig bin, die Schuhriemen zu lösen. Und in Vers 18 lesen wir, auch mit vielen anderen Ermahnungen verkündigte er dem Volk die frohe Botschaft. Das ist eine frohe Botschaft. Warum? Es gibt Erlösung, bevor das Gericht kommt. Er verkündigte die Ermahnung, Buße zu tun, bevor der Messias kommt und man nicht bereit ist für ihn. Die erste Generation hat es verpasst. Sie haben ihn abgelehnt und sie haben den Bann erlitten. In der zweiten Generation wissen wir, sie werden Buße tun in der Zukunft. Aber wie sieht es bei uns aus, in der heutigen Generation? Zurück zur Schrift und zurück zur Hoffnung auf die kommende Erlösung. Das ist der abschließende Appell an die Israeliten zur Zeit Maleachis und auch wir tun gut daran, darauf zu achten. Wenn wir in der Gefahr stehen, einen religiösen Trott hineinzugeraten oder gar nicht echte Christen sind, sondern nur Christ und Gemeinde spielen, dann gedenke des Wortes Gottes. Lass dich von ihm zur Buße bewegen. Kehre um, das ist der Aufruf hier. Gehorche dem, der ruft. Und er sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. In Hebräer 3, Vers 7. Und gedenke der kommenden Erlösung. Höre auf die Predigt der Propheten, heute die Verkündiger des Wortes, auf die Warnungen, die Ermahnungen, Buße zu tun, bevor der Bann über dich kommt. Bevor der große und schreckliche Tag des Herrn anbricht. Bevor es zu spät ist. Das ist mir ein Herzensanliegen, genauso wie es Maleachi 1 war. Wir wollen nicht Gemeinde spielen. Wir wollen Gemeinde sein. Wir wollen nicht Christ spielen. Wir wollen Christen sein. Wir wollen keine halbherzigen, oberflächlichen Pseudo-Jünger sein. Wir wollen hingegebene, gehorsame und treue Soldaten unseres Herrn Jesus Christus sein. Wir wollen ernsthaft Christus hingegeben sein und ihm im Gehorsam nachfolgen. Und wir wollen auf die zukünftige Herrlichkeit ausgerichtet sein, um nicht ins Gericht zu kommen. Das soll unsere Ausrichtung, unsere Einstellung sein. Und das wünsche ich jedem von uns. Und wenn wir nicht so weit sind, dann wollen wir daran arbeiten. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele, heißt es in Hebräer 10, Vers 39. Gedenket des geoffenbarten Wortes, gedenket der kommenden Erlösung. Was wird uns bewahren? Vor diesem religiösen Trott, vor diesem Einschlafen. Gedenkt des offenbarten Wortes, gedenkt der kommenden Lösung, damit auch unsere Herzen jetzt schon in Einklang gebracht werden mit unseren geistlichen Vorvätern, mit der Lehre der Apostel und den alttestamentlichen Propheten. Damit der Herr, wenn er kommt, nicht unseren Leuchter von seiner Stelle wegstoßen muss, wie in Offenbarung 2, Vers 4. Meine Frage ist an euch, meine Lieben, bist du dabei? Ich hoffe doch. Oder möchtest du gehen? Steht dir frei. Ich möchte mit den Worten Josuas aus Josua 24, Verse 14 bis 15 schließen. Es ist genau das hier. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg, denn eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter und deren Land ihr wohnt? Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Amen.